Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, Krankheiten sind da und sind bislang nicht weggegangen. Dürstendes Land und der Herr hat Erbarmen, der Herr hat mit uns allen Erbarmen, auch wenn wir nicht können, wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht wollen, wenn wir am Ende sind, Gott liebt uns und er möchte sein Gutes über uns ausgießen. Und in dem Sinne möchte ich jetzt am Anfang kurz beten. Heiliger Geist, komm. Wir laden dich so ein als Person, wie du bist, uns zu erfüllen. Wir sehnen uns nach dir, wir begehren dich. Komm, Heiliger Geist, und erfülle bitte diese ganze Versammlung. Sättige jeden mit der Liebe, die er braucht. Fülle jeden auf. Wirke du, so wie du das gerne möchtest. Wir überlassen dir die Kontrolle und die Herrschaft in diesem Raum. Du bist die sanfte Liebe Gottes und du tust das, was Gott will und was mit Jesus verbunden ist. Wirke, Heiliger Geist, komm. Komm noch mehr, wir begehren dich. Komm, Heiliger Geist. Empfangen, was wir brauchen. Du bist der liebende Vater, der jeden hier ansieht und ihm einfach Gutes tun will, der seine Liebe praktisch erweisen will, indem er die Dinge schenkt, nach denen wir uns so sehnen, die wir teilweise auch so dringend brauchen. Heiliger Geist, wirke mit Macht und Vater, wir sagen, wir kommen zu deinem Thron und wir vertrauen dir, dass du uns jetzt Gutes tust. Wir vertrauen dir, dass du das Unmögliche möglich machst. Wir vertrauen dir, dass du die Berge mit uns gemeinsam wegstemmst, die weg müssen und dass freies Land und freie Bahn ist und dass wir leben können und dass wir Sieg haben. Krankheit weiche im Namen Jesu Christi. Sorgen, Bedrückung, finanzieller Mangel weiche im Namen Jesu Christi. Entmutigung weiche im Namen Jesu Christi. Alle Mächte, die hier Menschen in Gebundenheit halten und quälen wollen und runterdrücken wollen, ihr seid entmachtet, löst, seid emporgehoben. Jesus Christus ist hier der Herr. Jesus Christus. Heiliger Geist, komm noch mehr. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du uns Weisheit gibst und Erkenntnis, das zu denken, was deine Gedanken sind. Wurde auch gesagt, deine Gedanken sind teilweise höher, sind anders als unsere Gedanken. Lass uns deine Spur finden, dich finden zu unserer Erlösung. Ich bitte, Vater, in Jesu Namen, dass heute Morgen viele, viele Menschen hier Erlösung erfahren. Konkrete, handgreifliche Erlösung von Krankheit, von konkreten Problemen und dass, wenn sie nach Hause kommen, haben sich auch Probleme gelöst. Du bist der Gott, der die Liebe ist und der nicht einfach nur Worte macht, sondern seine Liebe zeigt, indem er die größte Not beseitigt und auch darüber hinaus seinen echten Kindern, die wir sind, unendlich viel Gutes tut. Wir vertrauen dir, Herr. Wir vertrauen dir ganz. Und egal wie die Berge gerade aussehen, wir freuen uns über dich, Halleluja, wir freuen uns, weil du größer bist. Der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der in uns ist, ist mächtiger und er liebt uns und der Feind ist besiegt und unter unseren Füßen. Und so rechnen wir jetzt mit Gutem, mit vollkommener Erlösung und mit das Herrschaft, Jesus seine Herrschaft hier vollkommen etabliert, auch in uns und unserem Leben. Halleluja, im Namen Jesu Christi, wir freuen uns in dir, Jesus. Danke, dass du den denkbar schwersten Weg gegangen bist, damit wir erlöst sind. Halleluja, wir preisen dich, Jesus, wir loben dich. Du bist wunderbar. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. So. Ich hatte letztes Mal, als ich hier war, Ende Januar, Bibelstellen zum Thema Heilung ausgegeben und den Impuls gegeben, dass wer möchte, sich die bis zu diesem Mal intensiv zu Gemüte führt, meditiert, proklamiert, damit umgeht, bis sie groß in seinem Geist werden. Und habe damals schon gesagt, dass ich jetzt auf jeden Fall das Thema Heilung zuspitzen möchte und in dem Sinne, dass wir damit rechnen können, sie jetzt zu erfahren. Und Geschichte mit der Frau mit dem Blutfluss und Jairus, dem Synagogenvorsteher. Ich hatte das Gefühl, ich hatte ja viele prophetische Eindrücke die letzten Male immer. Ich hatte aber das Gefühl, dass für viele es wichtig ist, noch einmal ganz klar die Sachen aus dem Wort zu sehen und hergeleitet zu bekommen und gründlich und solide biblisch begründet zu haben. Und ich nehme das schon einmal vorweg. Ihr wisst, dass die Frau mit dem Blutfluss hatte Glauben und hat sich diesen Kontaktpunkt gesucht. Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund werden. Das war ihr Kontaktpunkt. Sie hat die Gedanken lange im Kopf gehabt und hat gesagt, wenn ich sein Gewand berühre, dann werde ich gesund sein. Das war der Moment, wo sie ihren Glauben entladen hat. In dem Moment wollte sie empfangen und das hat sie getan und sie hat empfangen und war geheilt. Und wenn du an diesem Thema Heilung gerade dran bist, möchte ich dich ermutigen. Ich werde am Ende dieser Predigt ein langes Gebet für Heilung sprechen, für uns alle, für euch alle. Und wenn du willst, erlade ich dich ein, mach dir das zu deinem Kontaktpunkt. Wenn du Heilung begehrst, wenn du Heilung haben möchtest, ich leite jetzt einige Sachen aus der Bibel her. Und wenn du hierher gekommen bist in der Erwartung, dass du heute Heilung empfängst, dann nimm dir dieses Gebet am Ende meiner Predigt als Kontaktpunkt und sage, da schiebe ich meinen Glauben rein, da erwarte ich meine persönliche Heilung. Alles okay so? Okay. Ich starte vorweg mit einigen vereinzelten Bibelstellen über den Heilungsdienst von Jesus. Moment. Und zwar zuerst Matthäus 4,23, bitte. Matthäus 4,23. Matthäus 4,23. Ich lese nach dem NTR 2015. Und Jesus reiste in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Königreichs und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle, die Leiden hatten und von den verschiedensten Krankheiten und Plagen gefangen waren, sowie dämonisch Belastete. Diese Kombination, die bei Jesus immer wieder in den Evangelien auftritt, er geht umher, er predigt und er heilt. Der Großteil des Dienstes von Jesus bestand genau darin, zu predigen, zu lehren und zu heilen. Und die Predigt thematisiert das Thema Heilung, baut den Glauben dafür auf und dann ist Jesus rumgegangen, hat den Leuten die Hände gelegt und die konkrete Heilung erwirkt. Wir wissen, dass bei der Heilung drei Parteien mitspielen. Jesus und sein Glaube, du und dein Glaube und Gott und sein Wirken. Und wenn diese drei Kräfte in der optimalen Konstellation sind, geschieht Heilung. Die nächste Bibelstelle, Matthäus 15, 30 bis 31. Matthäus 15, 30 bis 31. Ich warte einen Moment, damit alle mitlesen können. Matthäus 15, 30 bis 31. Klappt irgendwie nicht, fange ich jetzt an. Und Matthäus Kapitel 15, Verse 30 bis 31. Und große Volksmengen traten zu ihm mit Lahmen, Blinden, Stummen, Krüppeln und vielen anderen bei sich. Und diese warfen sich zu den Füßen Jesu und er heilte sie, sodass die Volksmengen in Staunen gerieten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Verkrüppelte gesund wurden, Lahme umhergingen und Blinde wieder sehen konnten. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Wir haben hier große Volksmengen, das ist auch eine Sache, die mir wichtig ist. Vorhin in Matthäus 4,23 wurde betont, auch im griechischen Originaltext, er heilte sie alle, er stand da alle. Und jedes Gebrechen und jede Plage, diese Wörter standen ganz klar im Griechischen. Und es geht hier bei vielen dieser Stellen um große Volksmengen, wo man davon ausgehen kann, dass am Ende die ganze große Volksmenge vollständig geheilt nach Hause gegangen ist. Ich meine das nicht als Druck, es ist einfach biblische Wahrheit und kann uns zur Ermutigung helfen, dass wir sagen, ich muss mich nicht ausklammern. Es gibt keinerlei biblischen Grund, dich auszuklammern, sondern gerade dich ermutigt zu fühlen, dass Jesus dich meint und deine Heilung im Blick hat. Ich gehe da noch einmal kurz zurück, vielleicht auch Sheriff mit der Elberfelder, wenn es geht. Noch einmal kurz zu Matthäus 4,23, bitte, wenn es geht. In Vers 43, oder ist das 44? Matthäus Kapitel 4, 23 fortfolgende. Er predigte das Evangelium des Königreichs und heilte jede Krankheit, Betonung auf jede, und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und Vers 24 am Ende, er heilte sie. Wir haben ja andere Stellen, wo auch steht, er heilte sie alle. Jetzt wird natürlich das nicht Wort für Wort aufgeschrieben. Noch ein Gedanke zu Matthäus 15, 30 bis 31. Da war von Verkrüppelten die Rede. Und das ist das griechische Wort, was gilt. Und die alle gingen vollständig geheilt nach Hause. Also die Hand war wieder dran. Das Bein war wieder dran. Und es gibt jede Menge Beispiele weltweit, mittlerweile schon, die allein ärztlich bestätigt sind, sind Tausende, Zehntausende, vielleicht schon Hunderttausende, wo Organe auch wieder da waren. Also du musst auch da nicht kapitulieren, wenn dir ein Organ fehlt. Jesus kann dir ein neues Organ geben. Das ist, wir sind hier sowieso im Bereich des Übernatürlichen und haben mit einem Gott zu tun, der Unmögliches möglich macht. Wir haben jetzt keinerlei Interesse oder Ambitionen, irgendwie auf einem Bereich des menschlich Nachvollziehbaren zu agieren. Wir haben hier es mit dem übernatürlichen Gott zu tun, der übernatürlich handelt und dem alle Dinge möglich sind. Ihr wisst, dafür gibt es viele Bibelstellen im Neuen Testament, die klar sagen, betonen, dass Gott alles möglich ist. Alles, was er möchte, ist ihm möglich. Es wirkt nur unter bestimmten Gesetzen, die mit Glauben zu tun haben, die mit Liebe zu tun haben, die mit Vergebung zu tun haben, die mit vielen Dingen zu tun haben. Im Neuen Testament werden eine ganze Reihe von Punkten genannt, die für uns als Leben, das Leben als Gläubige wichtig sind und die auch Segen befördern, die Segen groß machen, beziehungsweise Segen klein machen, wenn wir vollkommen gar nicht danach leben. Ich bin heute so ein bisschen irgendwie trockener als sonst. Ich merke nur, ich bin hierher gefahren, ich habe so einen starken Willen, einfach wie so ein Mechaniker, der irgendwo eingeladen wurde und dem wurde gesagt, da ist ein wichtiger Auftrag, die Maschine liegt still, wir müssen die zum Laufen kriegen. Ich fühle mich heute eher so, dass ich hier da bin, um konkret nachher Heilung zu bewirken mit eurer und Gottes Hilfe. Mein Vortrag ist heute, merke ich, auch so trocken und auch fast ein bisschen zu sachlich wie noch nie. Aber ich fühle mich auch heute so, ich möchte einfach wirken. Ja? Also die Predigt wird vielleicht auch kürzer. Weiß, habe ich schon oft versprochen, wurde dann nie so. Aber wir gucken mal, was da kommt. Na gut, jetzt ist mir wenigstens dadurch wieder so. Matthäus 14, 14. Was sagt die Elberfelder? Ja. Und als Jesus ausgestiegen war, sah er eine große Volksmenge. Hier haben wir wieder eine große Volksmenge. Also nicht nur so eine große Gemeinde mit 5000 Leuten oder so, aber vielleicht. Aber eine richtig große Volksmenge. Ne? Wir meinen hier nicht nur eine große Gemeinde mit 400 Leuten, wir meinen eine große Volksmenge. Also denk mal so in Tausenderbereichen, die am Ende dann alle geheilt nach Hause gegangen sind. Und als Jesus ausgestiegen war, sah er eine große Volksmenge und von starkem Erbarmen über sie bewegt, heilte er die Kranken unter ihnen. Von starkem Erbarmen über sie bewegt. Da habe ich neulich auch mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich merke das auch immer mehr, dass ich gar kein Interesse mehr habe, mit Leuten irgendwie über Glauben zu streiten oder mich da durchzusetzen oder Leute abzulehnen, was sie glauben. Ist mir total egal, aber wenn ich einem helfen kann, möchte ich es tun. Das ist, und ich möchte dich ermutigen, also du bist frei, ne? Aber stell dich nicht auf die Hinterbeine, wenn du irgendwie, also kämpfe nicht darum, krank bleiben zu dürfen. Ich sage das nicht böse, aber Jesus meint auch dich. Es taucht im Neuen Testament immer, immer wieder alles und jede Krankheit auf. Lass dir da von Jesus helfen. Die Chance besteht, dass du es ergreifen kannst und dass du gesund bist. Habe ich jetzt eine vergessen? Hier, ich gucke noch kurz mal. 12, 15. Moment. Ja, die hatte ich noch nicht. Matthäus 12, 15 bitte. Matthäus 12, 15. Ja, das finde ich auch. Halleluja. Halleluja. Doch als Jesus es erfuhr, zog er sich von dort zurück. Und es folgten ihm wieder große Volksmengen. Was hat die Elberfelder eigentlich immer für große? Ach, die hatte ich auch so. Große Volksmengen und er heilte sie alle. Ja, habe ich auch so. Und er heilte sie alle. Er heilte sie alle. Es folgten ihm große Volksmengen, Tausende. Wir hatten vorhin gelesen, manchmal waren es Verkrüppelte, Lahme, Blinde, denen fehlten Organe, ein Auge eingematscht, alle möglichen Arten, teilweise von schwerer körperlicher Zerstörung. Und davon Tausende und er heilte sie alle. So, jetzt kommt meine Predigt. Ich bin ein bisschen extrem. Ne? Entweder ich halte hier so rhetorische, lustige Reden oder ich bin heute so sachlich wie, weiß nicht. Vielleicht bin ich es gar nicht, können wir nachher mal rücken. Ist auch egal, ist unwichtig. Es geht darum, am Ende sollen hier welche geheilt werden, darum geht's. Markus 5, 22. So was hätte man nie gedacht, dass ich das mal mache. Fast wie eine Lesung, meine Damen und Herren, kommt jetzt, ich mache eine Lesung, Markus 5, 22 bis 43. Wer eine Bibel hat oder hier die PowerPoint nutzen mag, kann das tun. Bei mir ist im NTR 2015 überschrieben, Jesus und Jairus, Heilung einer blutflüssigen Frau. Und als Jesus in dem Boot wieder an die andere Seite gelangt war, versammelte sich viel Volk bei ihm und er befand sich am Seeufer. Da kam einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und als er ihn sah, fiel er zu seinen Füßen nieder und bat ihn eindringlich: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, darum komm und lege ihr die Hände auf, damit sie bewahrt werde und lebe. Da ging Jesus mit ihm weg, doch viele Leute folgten ihm und bedrängten ihn von allen Seiten. Und da war eine Frau, die seit 12 Jahren dauerhaft an Blutfluss litt und vieles ertragen hatte von vielen Ärzten. Das war ihr Kontaktpunkt. Das wird jetzt auch gesagt, denn sie hatte immer wieder gesagt, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, so werde ich gerettet und wiederhergestellt. Da steht im Griechischen dieses Sozo, was das Wort für retten, aber auch für heilen und to make whole, also ganz machen, alle Defizitbereiche ins Plus bringen, heißt. Also hier ist Roth hat übersetzt, so werde ich gerettet und wiederhergestellt. Also wir können übrigens auch davon ausgehen, diese arme Frau hat ihr ganzes Vermögen für die Ärzte aufgewandt, die ihr nicht helfen konnten. Dieses gerettet und wiederhergestellt, dieses Sozo, wir können davon ausgehen, oder es kann zumindest sein, dass sie auch gleich mit den Glauben dafür hatte, dass ihre finanzielle Katastrophe hier auch mit ausgeglichen wurde. Dass nun Nachrichten kommen, dass das Geld, was sie verschwendet hatte, sinnlos für die Ärzte, ich bin nicht gegen Ärzte, ne? nur in diesem Fall war es sinnlos, dass sie auch da finanziell auf einmal wieder Segen hatte und ihr Verlust wettgemacht war. Dieses Wort Sozo gibt das durchaus her. Und sogleich versiegte die Quelle ihrer Blutung und sie spürte am Leib, dass sie von der Plage ganz geheilt war. Und sogleich wusste Jesus in sich mit Gewissheit, dass Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich an die Volksmenge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, wie dich die Volksmenge von allen Seiten bedrängt und sagst: Wer hat mich berührt? Und er blickte rundherum, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und bangte sehr, da sie wusste, was mit ihr geschehen war. Schließlich kam sie, fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet und wiederhergestellt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kamen einige vom Haus des Synagogenvorstehers, die sagten: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber, der gleich gehört hatte, was da geredet wurde, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Da kamen sie zum Haus des Synagogenvorstehers und er bemerkte einen Tumult von Menschen, die lauthals klagten und ein großes Geschrei machten. Und als er eingetreten war, sagte er zu ihnen: Warum in tiefem Schlaf? Sie jedoch lachten ihn aus und verspotteten ihn. Nachdem er sie aber allesamt hinausgeworfen hatte, Moment, das muss ich mir noch unterstreichen, das mit dem Hinauswerfen, nahm er den Vater des Kindes und die Mutter beiseite, sowie seine Begleiter und trat in den Raum ein, wo das Kind lag. Und er hielt mit festem Griff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talita Kumi, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Und sie konnten kaum fassen, was geschehen war, und waren außer sich vor Staunen. Er aber schärfte ihnen ernstlich ein, dass niemand die Sache erfahren sollte und ordnete an, dass man ihnen zu essen gebe. Nun einige Worte der Auslegung zu dieser Geschichte. Man könnte noch wesentlich mehr sagen. Ich beschränke mich jetzt auf die ganz für Heilung ganz zentralen Aspekte. Was ich vorweg vom Setting sagen möchte, weil man das oft nicht so voll dabei hat, Jairus tritt, der Synagogenvorsteher Jairus, dessen Tochter gestorben ist, tritt ja zuerst an Jesus heran und mit der Bitte um Heilung für seine Tochter, die im Sterben liegt. Hier ist in Vers 22 am Ende, 23, lege ihr die Hände auf, damit sie bewahrt werde und lebe. 24, da ging Jesus mit ihm weg, doch viele Leute folgten ihm und bedrängten ihn. Also der Synagogenvorsteher, seine Tochter, liegt im Sterben. Er hat Glauben an Jesus. Er glaubt, dass Jesus das Problem lösen kann, dass Jesus die Tochter wieder ins Leben bringt oder am Leben erhält. Und Jesus geht dann mit ihm los. Und von allen Seiten drücken jetzt die Leute und dann taucht auch noch diese Frau mit dem Blutfluss auf und Jesus beschäftigt sich eine ganze Zeit mit dieser Frau mit dem Blutfluss. Ich möchte nur, dass wir aus Jairus Sicht auch diese Szene sehen. Man könnte hier leicht Panik kriegen. Seine Tochter liegt im Sterben, jetzt steht er da mit einer Frau endlos lange rum und die reden und da ist auf einmal ein ganz anderes Geschehen im Gange. Wir haben natürlich gleiches Verständnis für die Frau wie für Jairus, das ist jetzt so nicht gemeint. Ich möchte nur mal die Perspektive von Jairus einnehmen. Du, deine Tochter liegt im Sterben, vielleicht ist er zu Jesus gerannt, so schnell er konnte. Meister, meine Tochter liegt im Sterben, ich weiß, du kannst was tun, komm mit. Ich vertraue darauf, dass du das Problem in den Griff kriegst. Jesus ist bedrängt von der Menschenmenge. Auf einmal taucht diese Frau auf, er unterhält sich noch lange mit der, versteht mal Jairus. Jesus, meine Tochter liegt im... Nicht alle Knöpfe zu drücken, nicht zu rödeln, nicht zu machen, er vertraut drauf. Oft sind Glaubensleute auch in hektischen Situationen extrem ruhig, weil sie im Glauben vorweg genommen haben, wie es ausgeht. Dieses hektisch in Hektik, ich sage nicht, dass ich da drüber stehe, ne? Ich werde auch manchmal noch leider hektisch, aber in Hektik steht hier ruhig daneben. Ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt ausführlich vor Augen geführt habt, wie wenn das jetzt deine oder meine Tochter wäre, die liegt im Sterben. Es kann sein, dass die in einer halben Stunde nie wieder wach sein wird und Jesus ist da in aller Ruhe, führt da Gespräche und so. Ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, dass das ein Anlass wäre, vielleicht mittelmäßige Ungeduld zu entwickeln, bis hin in blanke Panik und helles Entsetzen zu geraten. Jairus steht hier ganz ruhig. So, dann kommt die Frau, die, wie gesagt, alles aufgewendet hatte, was sie besaß, ohne einen Nutzen davon zu haben. Ich bin überhaupt nicht gegen Ärzte. Ärzte sind die Freunde von uns Christen. Halleluja. Ein großer Dank und ein großes Halleluja an alle Ärzte, weil sie die gleichen Übel bekämpfen, denen wir auch gegenübertreten. Die Übel, die der Feind einsetzt, um die Menschen zu ärgern, zu stören und zu zerstören. Und hier ist jetzt dieser Kontaktpunkt in Vers 28. Sie hatte sich immer wieder gesagt, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, so werde ich gerettet und wiederhergestellt. Kein Zweifel, kein Vielleicht. Sie hat sich das immer wieder gesagt, steht hier, denn sie hatte immer wieder gesagt, wenn ich sein Gewand berühre, kein Zweifel, sondern so werde ich gerettet und wiederhergestellt. Das hatte sie sich immer wieder gesagt. Da hat sie sich ihren Kontaktpunkt gesucht, wo sie sagt, da entlade ich meinen Glauben. In dem Moment nehme ich meine Heilung in Empfang. In dem Moment, wo ich sein Gewand berühre. Natürlich ist er der Gesalbte und es ist die wirkliche Kraft und Salbung auf ihm. Aber es wird ja nicht nur so geheilt. Sie hat sich das gesagt, in dem Moment, wo ich mit der Salbung, mit der Hand in Berührung komme, empfange ich das, dann habe ich es, so werde ich, kein Zweifel, so werde ich. Und so war es dann auch, sogleich, Vers 29, sogleich versiegte die Quelle ihrer Blutung und sie spürte am Leib, dass sie von der Plage ganz geheilt war. Halleluja, preis dem Herrn, sie ist geheilt. Und sogleich wusste Jesus in sich mit Gewissheit, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Wir haben ja von Bodo von gehört, kein Krampf, kein Druck, aber trotzdem darf man sich sinnvolle Sachen sagen. Jesus merkte, dass Kraft von ihm ausgegangen war, der merkte das erst, nachdem die geheilt war. Nicht der Glaube von Jesus oder das aktive Daraufhinzielen von Jesus hat diese Frau gesund gemacht, sondern ihr eigener Glaube, in diesem Fall ganz krass ihr eigener Glaube. Sie hat sich vorher gesagt, von ihm ausgegangen ist, Vers 30. Und die Frau hat sich gesagt, wenn ich sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Dafür hatte sie 100%igen Glauben und so war es dann auch. Sie hat sich gesagt, ich werde dann geheilt. In dem Moment hat sie gesagt, ich bin geheilt, sie ist jetzt geheilt. Das sage ich nicht, um dir Druck aufzubauen, sondern zur Ermutigung. Wir Menschen haben ja das sehr stark immer schon hingekriegt, uns unser Scheitern. Es ist wirklich aus biblischer Sicht empfehlenswert, das umzudrehen. Wenn ich mir mein Scheitern vorstellen kann, kann ich mir auch meinen Sieg vorstellen. Wenn ich mir lebenslange Krankheit vorstellen kann, kann ich mir auch lebenslange strahlende Gesundheit vorstellen. Und die habe ich auch mittlerweile. Das meine ich nicht, um euch zu ärgern, aber es sind bestimmte geistliche Dinge, die funktionieren, wenn man sie so in Kraft setzt. Und Glaube ist nicht der Glaube an die Krankheit. Natürlich, dann hat man Krankheit. Glaube an deine Heilung. Habe den Mut. Ich weiß, das ist am Anfang ungewohnt. Das tut auch sogar ein bisschen weh. Und das kommt einem ganz komisch vor. Aber ich ermutige euch nochmal als ganze Versammlung, tausche deine inneren Bilder des Scheiterns und der Niederlage und der Krankheit, vielleicht auch der Armut, tausche sie aus gegen Plusbilder, gegen Bilder des Geheiltseins, wo du in deiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit da stehst, wo du überreich versorgt bist, wo die Niederlagen nicht eingetreten sind, die du befürchtet hast, wo deine Kinder nicht die totalen Irrwege gegangen sind, die du befürchtet hast, sondern wo sich die Dinge günstig entwickeln, so wie du die sich wünschst. Ich möchte euch da einfach ermutigen. Wem das zu viel Druck ist, der kannst du einfach abstreifen. Aber ich ermutige dich da. Stelle dir deinen Sieg vor. Rede deinen Sieg. Rede bitte, das möchte ich schon als Ermahnung bringen, auch wenn ich mich ja bemühe, vorsichtiger zu werden. Aber rede nicht den ganzen Tag über Krankheit. Das möchte ich wirklich als Ermahnung sagen. Menschen, die den ganzen Tag über Krankheit reden, sind krank und bleiben krank. Das muss ich einmal so sagen. Die Wahrheit muss man sagen dürfen. Rede nicht den ganzen Tag über Krankheit. Das ist schlecht. So. Weiter geht's. Ja, auch übrigens hier, dann, wo waren wir jetzt gewesen? Ja, genau, dann Vers 34, sagt Jesus das ganz klar, was ich hier skizziert habe. Er sagt das ganz klar, Vers 34, Tochter, nicht mein, sondern dein Glaube hat dich gerettet und wiederhergestellt. Sagt Jesus ganz klar. Jesus hatte damit zu tun, insofern, als dass die Salbung auf ihm liegt, an der sie gezogen hat. Die können wir alle haben, theoretisch haben wir diese Salbung alle in uns. Kommt nur darauf an, wie sehr wir die ausbauen. Das ist dann das Maß an Vollmacht, das wir haben. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet und wiederhergestellt. Geh hin in Frieden und sei. Tochter, dein Glaube. Dein Glaube. Dein Glaube hat es gebracht. Und wie gesagt am Anfang, ich möchte dich ermutigen. Es schadet doch nichts. Viele Leute haben so eine Angst vorm Scheitern, dass sie gar nicht erst sich bemühen, aus dem Scheitern rauszukommen. Es schadet doch nichts. Wir können ja auch irgendwie sonst was machen. Wenn es bei 5 Leuten hilft, ist doch gut. Und es ist total biblisch. Das könnte ich dir an 100 anderen Stellen nachweisen. Also ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Krankheit hast, nimm dir nachher das Gebet am Ende als Kontaktpunkt, wie diese Frau, und sag, so, muss sein, ist als Christ erlaubt. So dreist an der Salbung nuckeln ist erlaubt. Also Entschuldigung, dass ich so flapsig sage. Das ist erlaubt. Und das hat mich meine flapsige Wendung aus dem Konzept gebracht. Es steht auch in Matthäus, ja, diese Stelle, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Das ist ja nicht gemeint im Sinne von Unrecht und Gewalt, sondern in dem Sinne von wilder Entschlossenheit. Christen müssen nicht die sein, die immer nur in der Ecke stehen und sagen, was denn jetzt, weißt du, nee, ich auch nicht. Wir dürfen schon kühn rangehen. Jesus war kühn. Ne? Ich glaube, die hätten den in vielen Gemeinden rausgeschmissen heute, weil der zu kühn für die gewesen, zu radikal für die gewesen wäre. Also einige schmunzeln, Entschuldigung, war mir so rausgerutscht. Meine Zettel fliegen auch schon runter. Also Entschlossenheit hilft. Entschlossenheit hilft. Das griechische Wort Paresia, Kühnheit, Boldness, taucht ständig im Neuen Testament auf. Sei, was auch deine Bedürfnisse angeht, entschlossen. Wir haben hier von 4 Stellen gehabt, Jesus heilte jedes Gebrechen, jede Krankheit, er heilte sie alle, große Volksmengen. Sei da auch nicht unnötig bescheiden, dass du sagst, ja, ich will ja nur dienen und alles andere ist mir egal. Jesus ist es nicht egal, wie es dir geht. Jesus ist es überhaupt nicht egal, wie es dir geht. Der will deine Dinge ins Plus bringen. Und er ist auch ans Kreuz gegangen, um dich zu erlösen und nicht erst für die Ewigkeit. Wenn ich da noch mal einmal, weil ich glaube, das sollte ich als Argument auch einmal von der theoretischen Seite doch einmal einführen. Es steht in der Bibel, dass wir Erben sind, Erben Gottes, oder auch, dass wir dieses Erbe Abrahams antreten. Und schön, dass mir jetzt doch wieder ein so ein ermahnender Satz rausrutscht, aber wir haben weitgehend in der Christenheit irgendwie den Fehler gemacht, dass wir dachten, wir treten unser Erbe mit unserem Tod an. Also wenn wir sterben, treten wir im Himmel unser Erbe an. Ist das hier auch so? Wenn du Eltern hast, dann stirbst du und dann kriegst du das Erbe von denen? Nein, unser Erbe trat in Kraft, als Jesus gestorben ist. Erlösung hier und jetzt. Wir können hier und jetzt Abrahams Segen nehmen, immer mehr da reingehen. Das Erbe tritt doch nirgendwo, irgendwo rechtlich in Kraft, wenn ich sterbe. Natürlich haben wir dann die Ewigkeit und das volle den vollen Segen und dann geht es uns super, so gut wie noch nie. Ich freue mich schon drauf, Halleluja. Das wird richtig toll. Und ich meine das auch nicht lächerlich. Alles, was wir hier gelitten haben, wird dann abgewischt sein. Und wir werden so erlöst und fröhlich sein, wir werden es kaum fassen können. Und nach den ersten 100.000 Jahren, wenn wir uns daran gewöhnt haben, freuen wir uns auf die, dann kommen die dritten 100 Millionen, also es wird gut. Aber das Erbe tritt mit dem Tod dessen in Kraft, dessen Erbe das ist. Und als Jesus gestorben ist, war der Punkt erreicht, dass wir unser Erbe antreten konnten. Galater 3,13, wir sind erlöst vom Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes ist Krankheit, Armut, geistlicher Tod. Wir haben die Möglichkeit durch Veränderung unseres Denkens, Römer 12, Vers 2, durch die Veränderung unseres Denkens in eine biblische Linie hier unser Erbe anzutreten und nicht vom Fluch permanent so beeinträchtigt zu sein. Das heißt nicht, da haben manche auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, als ob wir hier ohne Sorgen und Leid leben müssten. Es gibt hier immer wieder Bedrängnisse, aber das nennt Paulus den guten Kampf des Glaubens. Rede nicht scheitern, wenn Bedrängnisse kommen, sondern dann erst recht. Und das ist hier bei Jairus auch so. Ihr merkt diese eine Sache, er ist in Not, seine Tochter ist in Not. Es war auch so eine Tochter, die unter 12 starb. Die haben damals oft schon mit 12 geheiratet. Das war eine riesige Katastrophe, wenn eine Tochter sterben musste, bevor die überhaupt verheiratet war. Das war eine riesige Katastrophe. Dieser Vater war in Not. Wir haben hier einen Vater in höchster Bedrängnis und was der aushalten muss. Also erst drängen da die Leute von allen Seiten. Jesus kommt nicht voran in dem Gewimmel. Jetzt kommt noch eine Frau, die endlos da beschäftigt ist. Die ist geheilt, aber das ist ja nicht sein primäres Interesse. Und weiter geht's. Die Leute, dann kommen Boten, die sagen, bemühe den Meister nicht mehr. Deine Tochter ist gestorben. Tolle Nachricht in der Situation. Und ich glaube auch, dass Jesus die Leute hier rausschickt, Vers 37, weil da so viel Unglaube um ihn rum war. Wenn einem der Unglaube nur so in den Kragen atmet, ist es selbst für einen Jesus schwer, Heilungen zu tun. Das als Fußnote. Auf jeden Fall, Jairus lässt sich auch nicht einfach entmutigen. Seht ihr, was der Mann hier aufbringt? Seht ihr, was der aufbringt? Viele wären schon, wenn die Tochter im Sterben liegt, am Ende und hätten angefangen, oh, meine Tochter, und hätten gleich schon angefangen, die Trauerfeier einzuleiten. Der rennt zu Jesus, der bleibt still, auch als da noch sonst was passiert. Wir können davon ausgehen, Jairus steht hinter Jesus und sagt sich, weiß nicht, was er vielleicht, Jesus kann das wollen, weil der Feind das verhindern will. Der Feind will ja nicht deinen Segen. Das ist hier die normale Situation. Es passieren dann lauter Umstände, die dich dazu verleiten wollen, deinen Glauben fahren zu lassen. Und ich sage, tu es nicht. Halte ihn fest, bis dein Segen eintritt. So, hier steht auch nochmal in Vers 40, sie lachten ihn aus. Auch das müssen wir in Kauf nehmen. Wenn wir als Christen leben und erst recht, wenn wir daran glauben, dass Erlösung schon hier und jetzt stattfindet, werden uns Leute auslachen, werden uns Leute verspotten. Es muss uns wirklich egal sein. Ich weiß, es tut manchmal weh, mir auch, ich stehe da auch nicht über den Dingen. Aber es sollte nicht unser Steuerruder sein, dass wenn Leute uns auslachen, ändern wir den Weg. Nein, dann erst recht. Und ich habe von vielen Pastoren gehört, über die haben sie gekommen, ja, ich wusste schon immer, dass du das schaffst, du bist da so entschlossen rangegangen, ich habe schon immer an dich geglaubt, obwohl der damals gesagt hat, du schaffst es nie, mit deiner komischen Lehre, vergiss es. Lass uns auch nicht von Spott und Angst irgendwie irritieren lassen. Ich bin irgendwie so in Fahrt, werde schon rot gesehen.